Ich ein Thema angehen, das sehr, sehr relevant ist für jeden Einzelnen von uns. Denn wenn du ein Mensch bist und du bist ein Mensch, dann wirst du mir sicherlich recht geben, dass das Leben nicht nur Sonnentage hat. Wir erleben ja einen Frühling, der seinesgleichen sucht. Ich bin so ein Sonnenmensch, die Sonne scheint und es geht mir gut. Und ich weiß nicht, wenn es je einen März gegeben hat oder einen Februar, der so warm war. Also wir genießen die Sonne, ich hoffe, du auch. Das Dumme ist, in den letzten paar Jahren bin ich Allergiker geworden und jetzt scheint diese Sonne und ich denke mir, ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll oder traurig sein soll. Und ich dachte, so ähnlich ist es im Leben, ja. Da gibt es Dinge und man weiß gar nicht, sind sie gut oder sind sie nicht gut. Das Thema von heute Morgen heißt Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen des Lebens. Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen des Lebens. Und bevor ich unseren Bibeltext lese, dachte ich mir, ich erzähle euch ganz kurz, was ich heute Morgen erlebt habe. Ich wurde geweckt von meinem Handy, meine Frau am anderen Ende des Telefons und sie sagte, hey, Folgendes ist passiert. Ich habe gestern schon erzählt, meine Tochter ist in der 7. Klasse, sie ist kurz vor 13 und sie ist wirklich so ein vorbildliches Töchterchen in allen Bereichen, also keine Ahnung, warum Gott mir solch ein tolles Mädchen geschenkt hat. Die ist wirklich summa cum laude in allen Bereichen. Bis auf ihr Zimmer, ja, da haben wir gelegentlich mal unsere Streitansätze. Ansonsten ist sie wirklich unglaublich. Und jetzt steht sie vor einer GFS. GFS bedeutet, die ganze Familie schuftet. Und da wir 5 Kinder haben, habe ich meiner Frau gesagt, bei uns wird es nicht so lauten, sondern bei uns lautet es, jedes Kind arbeitet für sich, Punkt aus. Und das habe ich meiner großen Tochter, das ist die erste, sie setzt den Trend auch ganz klar gemacht. Ich habe gesagt, liebe Julie, du wirst rechtzeitig an die Arbeit gehen, du wirst eine gute Arbeit machen, die Note ist mir egal, aber ich werde dir nicht helfen, deine Mama wird dir nicht helfen. Und sie sagte, ei, ei. Und jetzt hat sie am Montag, also morgen, diese GFS zu halten und am Donnerstag war sie bereits fertig. Und ich war begeistert und ich dachte, tolles Mädchen, die nächsten Jahre werden gute Jahre. Heute Morgen werde ich angerufen und die Pia sagte, meine Frau, hey, bet mal für die Julie, unsere Tochter hat Fieber, richtig Hochfieber und es steigt und steigt und steigt. Und der erste Gedanke, den ich habe, ist so unfair. Jetzt hat dieses Mädchen sich so viel Mühe gegeben, um am Ende die Arbeit nicht halten zu dürfen, zumindest nicht in dem Rahmen, der vorgegeben ist. Und wir haben kurz gebetet, wirklich so ein kleines Gebet, 30 Sekunden lang. 1,5 Stunden später ruft meine Frau wieder an, David, du glaubst es gar nicht, das Fieber ist so gut wie weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Und jetzt bin ich so ein charismatischer Glaubensheld und habe gesagt, ja, hast du ihr Fiebersaft gegeben? Das würde ich nämlich tun. Ganz ehrlich, ich bin da ganz Nurofen. Ich schwöre auf Nurofen, wenn man Kinder hat. Ganz ehrlich, was bin ich dankbar, dass es heute Nurofen gibt und nicht irgendwelche Ekeltabletten. Das Schlimmste, als ich Fieber hatte, ich bin im Ausland groß geworden, waren die Tabletten. Ich hatte kein Problem im Fieber, aber die Tabletten habe ich nicht runterbekommen. Und heute gibt es da so einen wohlschmeckenden Saft, der nimmt das Fieber. Und sie sagt, nee, haben wir noch gar nicht genommen. Und ich dachte mir, genau darum geht es. Herausforderungen gehören zum Leben. Ob wir wollen oder nicht. Es gibt ja manche Menschen, die tun so, als gäbe es sie nicht. Aber herzlich willkommen in der Realität. In meinem Leben gibt es viele Probleme und viele Herausforderungen. Und wenn du ganz ehrlich bist, dann kennst du sie auch. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und dazu möchte ich uns ein paar Worte vorlesen, die Jesus schon gesagt hat. Diese Predigt ist bekannt als die Bergpredigt. Leider bleibt uns nicht die Zeit, die ganze Bergpredigt anzuschauen, aber ein paar Verse wollen wir uns anschauen. Wir schlagen auf Matthäus Kapitel 6, ab Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Und warum seid ihr besorgt um eure Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun um nichts besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesen aber trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dies benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat sein Übel genug. Und Vater im Himmel, wir danken dir für diese wohltuenden Worte, die dein Sohn zu uns gesprochen hat vor vielen Jahren. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht nur sagen, ja, wir kennen, wir wissen es, wir wissen, dass du uns zurufst, dass wir uns nicht sorgen sollen, sondern wir bitten dich so sehr, dass genau das, was du uns zurufst, dass es wirklich ganz tief in unser Herz fällt. Amen. Ich habe vor 2 Wochen eine ähnliche oder fast dieselbe Predigt bei uns in Ulm gehalten. Und am Ende kam einer der Ältesten zu mir und sagte, David, ich habe ja schon verstanden, dass es wichtig ist, dass wir unsere Sorgen abgeben sollen. Fast jeden Sonntag werf ich meiner Gemeinde diesen Satz zu, werft eure Sorgen auf ihn, er sorgt für euch. Und er sagt, das habe ich verstanden, ich werfe meine Sorgen auf Gott. Das Problem ist nur, an diesem Ball hängt so ein kleiner elastischer Faden und der Ball kommt immer wieder zurück und am Ende habe ich immer noch die Sorge. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, dass du betest und du sagst es Gott und am Ende sorgst du doch noch selber. Und letztendlich drückst du damit aus, dass du Gott nicht wirklich vertraust. Du redest zwar mit ihm und es tut dir irgendwie gut, mit ihm zu reden. Es tut dir gut, deine Sorge mal ganz kurz besprochen zu haben. Aber am Ende des Tages hast du sie doch in der Hand. Und ich möchte uns heute 4 oder 5 Prinzipien mitgeben, wie wir genau mit diesen Herausforderungen des Alltags umgehen können. Der erste Gedanke ist, als Gott die Welt schuf, da sagte er, und siehe, es ist sehr, sehr gut. Wenig später kam die Sünde durch den Sündenfall des Menschen in diese Welt hinein. Und die eigentliche Strafe des Sündenfalls war, dass der Mensch getrennt wurde von Gott. Adam und Eva, sie waren nicht mehr im Garten Eden, sondern sie waren eben außerhalb des Gartens. Sie waren nicht mehr in der Gegenwart Gottes. Vielmehr stand zwischen ihnen und Gott eine Riesenkluft. Niemand konnte direkt zu Gott kommen. Das war das Problem. Wir sind eben nicht mehr in der Gegenwart Gottes, sondern wir sind getrennt von Gott. 4000 Jahre später würde Jesus Mensch werden, würde Gott Mensch werden. Gott würde einer von uns werden und er würde diese Trennung aufheben. Und die Bibel ruft uns zu, nun haben wir Zugang zum Thron der Gnade. All das Trennende ist nicht mehr. Halleluja. Und deswegen leben wir heute in der Gegenwart Gottes. Gott sei Dank. Aber ein Teil der Folge war eben auch, dass der Erdboden verflucht wurde. Und durch die Verfluchung des Erdbodens kam das Wesen der Sorge in die Menschheit hinein. Die Frage, wird meine Arbeit ausreichen? Werde ich, obwohl ich mich abmühe, obwohl ich sähe, obwohl ich mein Bestes gebe, obwohl ich die Erde umgrabe, wird der Erdboden mir genügend geben? Oder wird am Ende doch der Hunger da sein? Und wir merken, seitdem ist Sorge in dieser Welt. Und jeder einzelne von uns hat seine Sorgen. Werde ich den richtigen Partner finden? Und wenn du in einer Ehe bist, werden wir zusammenstehen für alle Ewigkeit, bis dass der Tod uns scheidet. Und vielleicht sagst du, natürlich werden wir zusammenstehen. Und wir leben in einer Welt, wo so viele Dinge so relativ geworden sind. Und wir hoffen und wir sehen uns danach, dass Liebe doch stark genug ist. Der andere macht sich die Sorgen um seine Arbeitsstelle. Wie viele Sorgen sind da? Oder plötzlich ist sein Töchterchen krank. Ich sagte schon, wir haben 5 Kinder. Und 5 Kinder bedeutet, ich bin immer wieder beim Arzt, wegen irgendwelchen Dingen. Warum? Weil es irgendwie eine Realität ist. Und das erste Prinzip, was ich euch mitgeben möchte, ist, erkenne, dass Gott dein Versorger ist. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Gott nicht reduzieren auf den Gott der Wunder. Ich kenne ganz viele Menschen, die betonen, du darfst Gott erleben, du darfst Gott erfahren. Und die reden damals vor 30 Jahren, da habe ich einen Flash gehabt, ja. Mein Herz war kaputt und jetzt funktioniert mein Herz wieder. Oder keine Ahnung, was alles kaputt war. Und wir reduzieren die Beziehung, die wir mit Gott haben, auf irgendeinen ganz besonderen Tag. Und immer wieder steht, und ich höre diesen Satz laut und leise, auch bei uns in der Gemeinde, auch von meinen Mitpredigern, du darfst Gott erleben. Und ich sage immer wieder, ich glaube an Gott nicht, weil ich ihn erlebe, sondern weil er ist. Ich muss nicht erst Gänsehaut haben, um an Gott zu glauben, sondern ich sehe die Menschen und ich schalte mein Gehirn ein und die Menschen zeigen mir, es gibt einen genialen Gott. Es gibt einen großartigen Schöpfer und diesem Schöpfer will ich die Ehre geben. Und dann freue ich mich, dass ich immer wieder diesem Gott begegnen darf und dass ich immer wieder Kribbel-Krabbel-Gefühle haben darf und dass ich Gott mich so nahe fühlen darf. Aber das ist nicht der Grund, warum ich sein Nachfolger bin. Ich würde Gott nachfolgen, wenn ich noch nie etwas erfahren hätte. Allein aufgrund von der Tatsache, dass es ihn gibt, dass es mich gibt, dass es euch gibt, dass wir Menschen wunderbare Geschöpfe sind. Und die Bibel sagte, seien deutlich, lass uns doch mal unser Gehirn einschalten und sehen, wie herrlich diese Schöpfung ist. Und den Schöpfer dahinter preisen, den Schöpfer dahinter anbeten. Und dieser Schöpfer will dein Versorger sein. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Vaterunser ist so ein Modellgebet und ich hoffe, wir beten es immer wieder. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Halleluja. Vergib uns unsere Schuld. Und dann kommt dieser kleine Satz, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich habe meiner Gemeinde schon oft gebeichtet, ich habe diesen Satz noch nie ehrlich gebetet. Denn bei uns gab es immer Essen. Ich habe noch nie wirklich gebetet, Gott, bitte, bitte, gib mir heute Essen, sonst habe ich nichts zu essen. Und wenn du ganz ehrlich bist, wenn du nicht direkt ein Nachkriegskind bist, geht es dir vermutlich fast so wie mir, oder? Wer hat schon wirklich dieses Gebet gesprochen, Gott, wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann werde ich quasi hier heute verhungern. Nun, wir verhungern nicht sofort, das wissen wir auch. Aber letztendlich haben wir doch alle unser tägliches Brot, oder? Ja? Amen? Nick doch mal. Ihr seht gar nicht so aus, als hättet ihr es nicht, ja? Wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr seht alle ganz gesund aus. Da schaut mich niemand ein und denkt sich, wenn du wüsstest, was gestern bei uns auf dem Tisch war, nämlich gar nichts. In Wirklichkeit, all die Lidl, sie versorgen uns doch gut, oder? Wir haben alle Essen. Warum betont Jesus genau diesen Gedanken? Also zum einen merken wir, wie verwöhnt wir in unserer westlichen Welt sind, wie verwöhnt wir Deutschen sind. Denn das ist gar nicht die Realität von vielen Menschen. Es gibt gerade jetzt über 1 Milliarde Menschen, die dieses Gebet von Herzen beten könnten, denn sie haben nichts zu essen. Oder sie haben sehr, sehr wenig Essen. Und wir merken, dass sie immer wieder nur einen Ausschnitt des Lebens sehen. Und unser Ausschnitt ist, wir leben wie eine Made im Speck. Es geht uns so gut und wir merken oft gar nicht, wie gut es uns geht. Und umso wichtiger ist, dass wir lernen zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Warum? Weil Gott will dein Gott im Alltag sein. Ich liebe diesen Gedanken, dass Gott für den Montag da ist und für den Mittwoch und nicht nur für den Sonntag. Er kommt am Sonntag in den Gottesdienst, das ist gut. Aber wir kommen in den Gottesdienst, um am Montag ein Zeuge der Kraft Gottes zu sein, am Montag ein Beweis der Liebe Gottes zu sein, dass Gott unser Herz verändert im Gottesdienst und dass die Menschen uns mitbekommen und nicht sagen, oh, ist der fromm, ist der komisch, sondern dass sie sagen, oh, was für ein cooler Typ ist er. Warum? Verzeiht den Ausdruck. Aber ich finde Jesus die coolste Socke der ganzen Welt. Und wenn ich so werde wie Jesus, dann begegnen mir Menschen und die Menschen sagen, hey, mit dem kannst du Pferde stehlen, der ist richtig cool. Darum geht es im Christsein. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie komische Menschen werden, sondern dass wir verändert werden in das Bild von Jesus. Und Jesus war nicht fromm, sondern Jesus war natürlich. Und Jesus war übernatürlich. Und in diesem Übernatürlichen war er nicht komisch, sondern er kannte die Kraft. Er kannte seine Kraft, er kannte die Kraft der Auferstehung. Er kannte die Kraft Gottes. Ja, er selber war Gott. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Deswegen weint Jesus am Grab des Lazarus, weil er wahrlich Mensch war. Und deswegen steht er irgendwann mal auf und sagt, Lazarus, komm heraus, weil er die Auferstehung ist. Und dieser große Gott ist mein Versorger. Punkt. Und das bedeutet, ich kann ganz released, ganz relaxed in den Alltag hineingehen. Es bedeutet, ich habe das gestern gesagt, man könnte mich anrufen und sagen, der dritte Weltkrieg hat angefangen. Und letztendlich wäre mein Herz nicht in Bange, nicht wirklich in Bange, denn ich weiß, mein Leben ist in der Hand eines großen Gottes. Und dieser Gott ist für mich. Dieser Gott ist für dich. Amen. Manche glauben das nicht wirklich. Oder manche sagen, das habe ich schon so oft gehört, das berührt mein Herz nicht mehr. Aber dieser Gott will für dich sein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann dürfen wir daran denken, dass er selber dieses Brot des Lebens ist. Dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungrig sein. Sondern der wird erleben, dass er satt wird bei mir, bei ihm werden wir wirklich satt. Es gibt dieses alte Bild, das wir sicherlich sehr, sehr gut kennen, das Volk in der Wüste. Ein gigantisches Volk ohne Essen und sie erleben jeden Tag bis auf den Sabbat, dass Brot vom Himmel fällt. Und am Tag vor Sabbat fiel so viel, dass es für den Sabbat reichte. Aber jeden Tag bewies Gott 40 Jahre lang, ich bin dein Versorger. Ich bin für dich. Hey du lieber Mensch, du brauchst dir keine Sorgen machen, weil Gott sagt, ich bin dein Versorger. Ich bin für dich. Amen. Und dann gibt es manche Menschen, die gehen hin und sagen, ja, aber ich weiß ja nicht, ob morgen Gott immer noch für mich ist. Also denke ich an mich und ich denke nur an mich und ich behalte ganz viel für mich. Und am nächsten Tag ist das Manna schon wieder schlecht. Und Gott sagt, nein, ich will nicht der Sonntagsgott sein, sondern ich will der Montagsgott sein. Ich will der Dienstaggott sein. Der zweite Gedanke, und der ist mir noch wichtiger für heute Morgen, nimm Herausforderungen positiv an, denn sie bewirken etwas. Was sie bewirken, werden wir gleich sehen. Nimm Probleme gut an, denn diese Probleme wollen dich nicht brechen, sondern sie sind von Gott gewollt, sie sind von Gott zugelassen, um etwas in deinem Leben zu bewirken, nämlich seinen Plan, seinen Willen, seine Herrlichkeit, seine Ehre. Ich möchte euch ein Rätsel mitgeben, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Wenn ich gegangen bin, bist du froh, dass ich kam. Aber wenn ich da bin, wünschst du, dass ich ginge. Es schmerzt, wenn ich helfe. Ich dehne dich, wenn ich dich stärke. Wer bin ich? Wenn ich gegangen bin, bist du froh, dass ich kam. Aber wenn ich da bin, wünschst du, dass ich ginge. Es schmerzt, wenn ich helfe. Ich dehne dich, wenn ich dich stärke. Wer bin ich? Die Antwort ist, jetzt schalten wir alle unseren Grips ein bisschen ein. Die Antwort ist Wachstum. Ich bin das Wachstum. Wenn ich gegangen bin, bist du froh, dass ich kam. Wenn ich da bin, wünschst du, dass ich ginge. Es schmerzt, wenn ich helfe. Ich dehne dich, wenn ich dich stärke. Wer bin ich? Ich habe gerade eine kleine Krabbelmaus, die noch nicht wirklich weiß, dass sie gehen kann. Sie ist gerade ein Jahr alt geworden. Und eigentlich kann sie gehen, aber sie traut sich das noch nicht ganz zu. Und ich bin so begeistert von den Damen. Wir haben eine große Tochter, dann drei Jungs und jetzt nochmal ein kleines Mädchen. Und dieses Mädchen fasziniert mich, weil sie sehr klug ist. Sie geht diesen Prozess des Wachstums so an, dass es sehr angenehm für sie ist. Sie ist noch nie gefallen. Sie ist noch nie gefallen, dass es ihr wirklich wehtat. All die anderen Babys, die sind beim Laufen lernen so gefallen, dass sie irgendwann weinen mussten. Ja, ihre Knie wurden schurf. Warum? Das waren Jungs und die wollten sofort und auf ging die Post und dann ging es wieder auf die Nase. Und das Mädchen ist ganz souverän, ja. Was ich heute nicht kann, das werde ich morgen schon auch können. Und sie braucht ihre 2-3 Monate. Seitdem ist sie am Laufen lernen und in ein paar Wochen ist es soweit. Worum es mir geht, ist, genau in diesem Prozess des Wachstums geschieht etwas. Und eigentlich geschieht Wachstum nicht ohne Schmerzen. Wer von euch schreibt gerade sein Abi oder seine mittlere Reife oder seine Doktorarbeit? Menschengemachte Prüfungen lösen Leid bei uns aus. Ich bin Jugendpastor in Ulm, eine relativ große Jugend von über 200 Mann. Und da beten wir ganz oft für menschengemachte Prüfungen. Immer wieder heißt es, betet für mich, ich habe eine Prüfung, Hilfe. Und diese Prüfung löst Leid aus, löst Schmerz aus. Die sagen, ich muss lernen und das ist hart. Und das ist sehr hart. Manche büffeln. Und büffeln und büffeln. Menschengemachte Prüfungen. Aber die Frage ist, was ist das Ziel dieser Prüfung? Ist das Ziel, uns zu brechen? Oder ist das Ziel, letztendlich uns zu stärken? Und noch nie kam einer und sagte, bitte betet, dass diese Prüfung an mir vorbeigeht. Bitte betet, dass ich das Abi doch nicht schreiben muss. Bitte betet, dass ich meinen Doktor doch nicht schreiben muss. Hat noch nie jemand getan. Sondern sie kam immer und sagt, bitte betet, dass ich den Nerv habe zu lernen, um diese Prüfung zu bestehen. Warum? Denn die Prüfung bewirkt etwas Gutes für mich und für die Person, oder? Amen. Und genauso ist es eben auch im Natürlichen und im Geistlichen. Das Leben ist nicht immer einfach. Aber es will uns nicht brechen, sondern es will uns stärken. Das Problem ist, bei diesen künstlichen Prüfungen, bei den Prüfungen des Lebens, der Schule, ist der kluge Schüler gewarnt. Er weiß, die Prüfung kommt, er weiß, wann sie kommt, er weiß sogar mehr oder weniger, was kommen wird, er kann sich darauf vorbereiten. Die Prüfungen des Lebens kommen ganz anders. Völlig unerwartet und plötzlich mit ganzer Wucht. Es ist wie ein Tornado, wie ein Sturm, mit dem du nicht gerechnet hast. Und du stehst mittendrin. Und das habe ich schon erlebt und du vielleicht auch, oder? Wer hat es schon erlebt? Völlig ohne Vorwarnung und plötzlich bist du mittendrin. Und da ist schon dieser Gedanke, werde ich das überleben? Stell dir mal vor, du bist im Tornado. Letztes Jahr, wir hatten gerade ein Team aus Colorado, oder ein Team aus Texas, aus Atlanta, wo waren die? Aus Atlanta da. Und es war richtig krass. Es wehte gerade dieser Tornado in der Stadt, wovon das Team da war. Und sie lasen, was da abgeht in ihrer Stadt und Menschen starben daran. Es gibt Not in dieser Welt. Es gibt Prüfungen. Und manchmal gibt es auch seelische Nöte. Auf einmal steht deine Ehe auf der Kippe. Und ihr Lieben, ich gehöre zu diesen altmodischen Predigern, die wirklich glauben, dass Scheidung ein No-Go ist. Aber auf einmal steht deine Ehe auf der Kippe. Und was tust du? Du wendest dich in deine Not an den, der in der Lage ist, die Herzen zu verändern. Nämlich an Gott. Du gibst dein Allerbestes und jeder gibt sein Allerbestes. Und dann wenden wir uns gemeinsam an Gott und wir merken, wie Gott für uns ist. Halleluja. Aber die Nöte kommen dennoch. Krankheitsnöte. Ich bin total begeistert. Nicht von irgendwelchen großen Predigern. Wenn ihr mich fragt, wer für mich das größte Vorbild ist in meinem Leben, dann würde ich euch auf zwei Menschen hinweisen, die ihr alle nicht kennt. Es ist ein Ehepaar bei uns, sie sind etwa 50 Jahre alt. Geschwister Mögle, vielleicht ein bisschen mehr. Sie haben drei Kinder. Zwei davon sind etwa 30 Jahre alt. Und diese 30-jährigen Jungs vegetieren im wahrsten Sinne des Wortes seit 30 Jahren vor sich hin. Sie können fast gar nichts, was wir normalen Menschen können. Sie können nicht reden. Wenn du sie siehst, dann denkst du, oh wei. Sie sind wirklich verzeiht. Ich will es gar nicht richtig ausmalen. Und dann sehe ich diese gläubigen Geschwister, wie sie mit diesen Menschen, mit diesen Jungs umgehen. Und sie sind für mich Sonntag für Sonntag eine Predigt. Eine Predigt, dass Gott da ist in der Stunde der Not. Eine Predigt der Liebe. Und manchmal stelle ich mir die Frage, was ist, wenn es mich treffen würde? Wir haben 5 gesunde Kinder. Meine Frau sagte manchmal, das ist doch unfair, dass wir 5 gesunde Kinder haben. Sie hat sogar manchmal gebetet, Gott, gib uns auch ein behindertes Kind. Und ich habe gesagt, Schatz, bitte, hallo? Wir müssen für alle da sein. Das ist doch genau die Realität. Dann hast du so ein behindertes Kind und es ist ein wunderbarer, wunderbarer Mensch. Aber es nimmt so viel Zeit in Anspruch. Genau die Geschwister Mögle. Aber ich kann dir sagen, das sind für mich die Helden. Die Prediger, die von irgendwelchen tollen Wundergeschichten erzählen, oh, deshalb würde ich auch gerne. Ich möchte auch gerne viele Wundergeschichten erzählen. Werde euch noch ein paar erzählen. Dafür muss ich kein Glaubensheld sein. Aber wenn das Leben mal hart spielt und ich dennoch Kurs halte und ich dennoch an Jesus festhalte und ich dennoch die Liebe Gottes im Alltag erlebe, dann sage ich Chapeau, oder? Seid ihr damit einverstanden? Das beeindruckt mich wirklich. 2. Petrus 3, wachset aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 13, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind, als ich ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Ich vermute, wir alle lieben den Sieg Davids gegen Goliath. Was für eine coole Geschichte. Ich vermute, wir lieben den Sieg Gideons gegen die Midianiter. 300 Mann. Und Gott kämpft für sie, für diese 300 gegen 120.000. Sie haben einen fantastischen Sieg. Wir lieben Siegesgeschichten. Wir lieben Wundergeschichten. Ihr Langenfelder, ihr habt den Ruf, dass ihr solche Wundergeschichten ganz besonders liebt. Wow! Ein Wunder ist da. Halleluja! Und ich verrate euch, wir Ulmer sind nicht anders. Wir lieben solche Geschichten. Wir blenden aber manchmal aus, dass solche Geschichten, solche Wunder, solche Siege immer im Rahmen von Nöten, von Herausforderungen sind. Du kannst kein Wunder erleben, ohne davor die Not zu haben. Du wirst nicht von Herzkrankheit gesund, ohne vorher herzkrank zu sein. Du wirst nicht von AIDS gesund, ohne vorher AIDS zu haben. Du wirst nicht von Krebs befreit, ohne vorher Krebs zu haben, oder? Und wir alle lieben diese Geschichten. Und wir schnell denken, ich persönlich, ja, natürlich die anderen, nicht mich. Oder? Ich meine, natürlich wollen wir Wunder erleben, aber wir denken nicht an uns, sondern wir denken, dass die Kranken zu uns kommen und dass wir dann in der Kraft Gottes unsere Hände auf sie legen und es wird besser werden. Der natürliche Wachstumsprozess geschieht nicht ohne Schmerzen, ohne innere Schmerzen, ohne äußere Schmerzen. Wenn Probleme kommen, reagieren wir ganz oft wie ein ungezähmtes Pferd. Wir wollen uns nicht lenken lassen. Wir wollen keine Lasten tragen. Wir wollen nicht einem anderen zur Verfügung stehen. Wir wollen nicht uns dem Willen eines Reiters, dem Willen eines Menschen unterordnen. Wir wollen frei sein. Und ihr Lieben, ich vermute, die allermeisten lieben ihr Pferde. Pferde sind gigantische Wesen. Du schaust sie an, majestätisch, prachtvoll, schön, stolz. Und dieses stolze Wesen wird gebrochen von uns Menschen und muss uns zur Verfügung stehen. Und das Pferd wiehert und sagt, das will ich nicht. Und wisst ihr, dasselbe tun wir auch. Wenn Gott an uns arbeitet, dann wiehern wir auch und wir sagen, wir wollen dir nicht zur Verfügung stehen. Wir wollen frei sein in dieser Welt. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Wir wollen niemanden tragen oder ertragen, oder? Und genau dieser Prozess ist gar nicht so einfach, dass jemand kommt, dass Gott kommt und sagt, du bist wertvoll, du bist schön, aber ich will, dass du nützlich wirst. Ich will, dass du mir dienst. Ich will, dass du nicht mit dem Dickschädel durch die Wand gehst, sondern ich will, dass du Unterordnung lernst. Ich will, dass du gehorsam lernst. Oh nein, da bin ich nicht dabei. Ich will doch lieber eigener Chef sein. Und wisst ihr, dafür reichen Kinder, um das zu sehen. Ich habe noch kein Kind gesehen, das immer gesagt hat, Papa, dein Wille geschehe. Oder? Sondern die wollen jetzt irgendetwas und dann beginnt es und dann geht es zur Sache.
Aber jetzt will ich! Ah!
Ihr habt andere Kinder. Ich kann ja gerne zu euch kommen, zu Erziehungstipps, aber meine Kinder, die wissen, was sie wollen. Und das ist gar nicht so einfach. Und dieser Prozess, ihnen beizubringen, dass sie vielleicht auch nachgeben müssen, dass sie als Eltern einen guten Plan für ihr Leben haben, dass sie sich hinsetzen müssen, dass sie lernen müssen, dass das Leben nicht nur aus Fußball und Spaß besteht, sondern tatsächlich auch aus harter Arbeit, das ist gar nicht so einfach. Mein kleiner Junge, der ist jetzt 10 Jahre alt, der glaubt, er wird der Beste, der nächste Messi. Und er spielt auch richtig gut und das Leben macht so Spaß, ja, mit seinen Freunden, mit Fußball. Und jetzt geht er noch in die Schule. Was ist schon Schule? Und auf einmal muss er lernen, dass Schule wichtig ist. Jetzt kommt der Ernst des Lebens. Und dieser Ernst des Lebens soll ihn nicht brechen, sondern soll ihn etwas bewirken. Und jetzt wird es ganz biblisch, ihr Lieben. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Ich kann euch sagen, wenn mein Glaube hart auf die Probe gestellt wird, und in den letzten Jahren ist wie immer wieder geschehen, dass es wirklich hart auf die Probe gestellt ist, da habe ich nicht gesagt, Jesus, danke schön, toll, ich fühle mich gerade so wohl, sondern ich habe gebetet, Gott, muss das sein. Gott, sorg du mal dafür, dass diese Probe ganz schnell aufhört. Ich habe keine Lust darauf. Es reicht mir. Und ich meine es wirklich so. Und ich werde jetzt nicht alles erzählen, was in meinem Leben abgeht. Aber ihr könnt es mir einfach mal glauben. Und ich vermute, ihr reagiert genauso. Dass ihr sagt, Gott, ich habe eigentlich keine Lust darauf, dass mein Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Aber Gott sagt, und ich will euren Glauben auf die Probe stellen, denn dadurch soll er fest werden und unerschütterlich werden. Paulus sagt, Christus möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Wisst ihr, Gott arbeitet an uns. Er ist der Töpfer und er arbeitet am Ton. Er ist der Schnitzer und er arbeitet an uns. Er ist der Goldschmied und er arbeitet an diesem wertvollen Menschen, wertvoller als Gold. Wer von uns hat schon so einen Schmuck um seinen Hals herum? Wir haben ganz viele Hochzeiten seit Jahren aufgrund der vielen jungen Leute. Dieses Jahr, ich bin der Hochzeitsprediger geworden. Es macht so Spaß, Hochzeiten zu halten, ohne Witz. Es ist richtig schön, eine romantischer als die andere und man muss sich immer noch überbieten. Gott sei Dank habe ich ein paar Kollegen, die mir zur Seite stehen, immer wieder mal. Aber ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand kam und sagte, wir wollen heiraten. Und liebes Weiblein, liebe Braut, ich beweise dir, wie wertvoll du mir bist. Hier schenke ich dir einen goldenen Ring. Und dann schaust du diesen goldenen Ring an und er ist riesig, aber er ist unbearbeitet, er ist dreckig. Der Wert des Goldes ist astronomisch hoch, vielleicht 10.000 Euro. Aber der Ring sieht einfach schrecklich aus. Warum? Weil er nicht bearbeitet wurde. Und genauso sind wir. Wir sind wertvoll. Habt ihr schon gehört? Amen. Und das stimmt. Wir sind wertvoll, aber wir sind nicht immer nützlich. Und Gott kommt und sagt, und ich möchte, dass du wertvoll und nützlich wirst für mich in meinen Händen. Ich möchte, dass du lernst, mir zu vertrauen. Ich möchte, dass du lernst, meinen Weg zu gehen. Ich möchte, dass du mein Jünger wirst, mein Nachfolger. Und das bedeutet nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Von Jesus heißt es, er lernte Gehorsam. Und dann in der Stunde der Not betet er, Vater, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein. Jesus selber hatte Gehorsam gelernt. Gehorsam, das liegt uns nicht. Ich kenne keinen Menschen, der gerne gehorsam ist, von Natur aus. Sondern wir müssen lernen, dass es gut ist, gehorsam zu sein. Und dann kenne ich viele Menschen, die ihre Eltern lieben und die deswegen gehorsam sein wollen. Ja, wir wollen gehorsam sein. Und doch ist es irgendwo schwierig. Und dazu zu merken, es tut uns aber gut. Ja, Christus möchte ich erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner, was auch immer. Wer ist hier, der möchte Jesus besser kennenlernen? Darf ich mal eure Hände sehen? Ich habe es schon fast gedacht. Manche Hände sind sehr, sehr schwer, ja? Wer möchte Jesus besser kennenlernen? Darf ich mal eure schönen Hände sehen? Halleluja. Wer möchte die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen? Darf ich eure Hände sehen? Hey, da habe ich beide Hände aufgehoben und gesagt, Gott, ich wünsche mir Zeichen und Wunder in meinem Leben. Solche Gebete wie gerade jetzt mit meiner Tochter, das wünsche ich mir jeden Tag. Und viel krassere Wunder. Da kannst du noch sagen, keine Ahnung, was das war, ist vielleicht ganz natürlich. Vor 7 Jahren wurde ich angerufen und am anderen Ende war ein Vater einer von unseren Jugendlichen. Der Vater sagte, bitte betet. Meine Tochter sitzt gerade im Krankenwagen Richtung Krankenintensivstation. Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Aber, und das Aber hat mir total viel Frieden gegeben und unglaublich beeindruckt, dass dieser Vater, der sagt, aber wir glauben, dass Gott da ist und wir glauben, dass alles gut wird. Die Realität ist, Damaris lag zusammen mit ihrer großen Schwester im Zimmer. Ihre Atmung wurde immer unrunder und hörte plötzlich auf. Und die große Schwester, eine Hebamme, hat es mitbekommen und fing sofort an, alles zu tun, was man menschlich eben tut. Der Notarzt wurde gerufen. Im Wagen hat man versucht, sie wiederzubeleben. Sie kam in der Intensivstation an. Und die Leute haben den Eltern gezeigt, Daumen runter, eigentlich haben wir keine Hoffnung, wir haben es nicht geschafft. Und nun ist dieses Mädchen eigentlich dem Tod geweiht. Sie wird ins künstliche Koma gelegt, keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ihr Herz hatte aufgehört zu schlagen. Sie war eigentlich ein Todeskandidat. Und dann gehst du dorthin als Pastor und das Erste, was wir taten, wir haben natürlich gebetet. Es war Sonntagmorgen, wir gingen in die Gemeinde, wir haben als Gemeinde gebetet. Ich habe der Gemeinde gesagt, hier ist ein Glaubenshelden am Werk, die glauben, dass Gott immer noch derselbe ist. Am Montag oder Sonntagabend, ich glaube Sonntagabend, bin ich zu ihr gegangen, zu der Damaris. Das Herz war doppelt so groß, damit war die Pumpleistung gen Null oder ganz, ganz, ganz wenig. Die Ärzte gaben uns eigentlich keine Hoffnung. 36 Stunden später sitzt Esther Kluge zusammen mit ihrem Mädchen, dem Tode geweiht, im Zimmer und lobt Gott und preist Gott. Und sie sagt, auf einmal war so eine Gegenwart Gottes im Raum, solch ein Frieden und das Wunder geschieht. Tod und Auferstehung, Halleluja. In meinem Leben gibt es manchmal Auferstehung. Ich freue mich darüber. Aber vor der Auferstehung gibt es den Tod. Und das will ich nicht haben. Versteht ihr das? Wir wünschen uns solche Geschichten. Ich habe neulich mit ihnen gesprochen und sagte, ich glaube nicht, dass ihr das wiedererleben wollt. Und sagten sie, nein, wollen wir nicht. Obwohl sie diese Wundergeschichte zu erzählen haben. Warum? Weil es schwierig ist. Aber dann zu sehen, und Gott ist in dieser Not bei uns. Halleluja. Und manche Geschichten hören sich auch anders an. Und selbst dort dürfen wir wissen, wir sind in der Hand Gottes. Also wir möchten Gott besser kennenlernen, oder? Die Kraft seiner Auferstehung, beide Hände und auf einmal dämmert mir, oh, das bedeutet ja, vielleicht ist der Tod irgendwie doch drin, Krankheit. Und schnell kommt mir, ja, es muss ja nicht mich betreffen, ich bete für die anderen, Halleluja, das gefällt mir. In dem Moment, wo es mich betrifft, denke ich Gott lieber nicht. Und dann wird es ganz ernst und die Gemeinschaft seiner Leiden und ich merke, aus dieser Nummer komme ich nicht raus. Denn Leiden ist nie angenehm und Leiden betrifft mich. Und jetzt sage ich, ja, Gemeinschaft seiner Leiden bedeutet, dass Menschen, die leiden um Christi willen und ich bete für sie. Amen. Aber Gemeinschaft seiner Leiden bedeutet auch, ich erlebe das, was Christus erlebt. Ich erlebe Härte, ich erlebe Verfolgung, ich erlebe Verleugnung, ich erlebe Verrat, ich erlebe Enttäuschung. Ich erlebe, dass die Menschen, in die ich mich investiert habe, sich abdrehen und sagen, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das tut weh. Oder? Vielleicht sagst du, was für ein armer Junge bist du. Das stimmt alles gar nicht. Also ich bin eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens. Ich kann euch viele nette Sachen erzählen. Aber dann lese ich die Bibel und ich merke, das Leben ist nicht nur leicht. Aber gerade in diesen schwierigen Tagen ist Gott unser Gott. Ich habe das gestern schon gesagt. Eine Person, die mir recht nahe steht, oder sehr nahe steht, sagte, es ist unglaublich, wodurch ich alles musste. Und sie wurde wirklich wie ein Fleischstück durch diesen Drehwolf getrieben. Das ist unglaublich. Die Kämpfe, die sie hatte. Und sie sagte, in all dem wusste ich genau, man kann mir alles nehmen. Man kann mir meinen Mann nehmen. Man kann mir sogar meine Kinder nehmen. Aber meinen Glauben kann man mir nicht nehmen. Und ich dachte mir, so schön zu wissen, dass Gott nicht irgendwie im Kopf ist, sondern Gott so tief in unserem Sein drin ist, dass man alles nehmen kann, aber etwas kann man uns nicht nehmen. Gott. Amen. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Ein Missionsehepaar namens Cindy und Paul Richardson, sie wollten Missionare werden nach Indonesien. Sie hatten alles gut vorbereitet. Wir haben als Ulmer Gemeinde gerade 20 Kurzzeitmissionare in der ganzen Welt. Wir sind mächtig stolz darauf, wollen eine missionsorientierte Gemeinde sein. Gerade jetzt ein Team von vielen jungen Menschen, auch älteren Menschen, die bereit sind, Gott zu dienen. Und so haben die sich auch vorbereitet, nicht für 2 Jahre, sondern sie wollten echte Missionare werden. Alles stand fest, die Koffer waren gepackt, sie fuhren gerade zum Flughafen, also waren kurz davor loszufahren. Und dann suchen sie ihr 10 Monate altes kleines Jungenbaby, das eben krabbeln konnte. Sie fangen an, dieses Baby zu suchen, den Josiah, aber sie finden ihn nicht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal dein Kind gesucht hast. Ihr lieben Eltern, wer ist hier Eltern? Oder wer war oder wer ist? Ja, viele. Habt ihr schon mal eure Kinder gesucht? Da kommt ganz schnell Panik auf, oder? Also ich hasse diese Momente. Neulich brauchte ich meinen Sohn, neulich ist auch schon vom halben Jahr, vielleicht sogar noch länger, ich brauchte meinen Sohn in den Kindergarten oder wollte ihn bringen und er wollte partout nicht gehen. Und dann saß ich und ich war dabei, meine Predigt vorzubereiten und er war am Spielen. Und plötzlich dachte ich, es ist so ruhig geworden hier. Und ich schaute auf und ich sah, mein Junge ist nicht mehr da. Und dann, was tust du? Du bist in der Wohnung, gehst von einem Zimmer zu anderen und so langsam erschleicht dir ein bisschen Panik. Du fängst an zu rufen und dir ist relativ egal, was die Nachbarn denken. Du fängst an laut zu rufen, Florian! Ja, denn du hast die Sorge um dein Kind. Und plötzlich kommt dieser Gedanke, der wollte ja nicht in den Kindergarten. Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Also renne ich so schnell ich kann zum Kindergarten und ich bin wirklich schlecht in Form. Typischer Pastor, ja. Komm da an, keuchen, und dann heißt es, ja, ihr Florian ist gerade hier angekommen. Und dann dachte ich mir, ja, so sind die Menschen, ja. Erst sollen sie hin, dann wollen sie nicht. Dann sollen sie nicht, dann wollen sie. So wie das Volk Israel. Und der Kerl ist noch nicht besonders alt. Das steckt irgendwo in uns. Und Panik kommt auf bei diesem Missionsehepaar. Wo steckt unser Junge? Und dann merken sie, dass das Gartentürchen zum Nachbarn offen ist. Und sie gehen durch und dann sehen sie ihn. Im Schwimmbad, ertrunken, tot. Unser Nachbar hat genau das erlebt. Mit 5 Jahren hat er aus der Colaflasche getrunken und starb. In der Colaflasche war Hundeshampoo. Er hat es nicht überlebt. Auch Sohn von Pastoren, von Missionaren. Das ist auch die Realität des Lebens. Und da ist es so gut zu wissen, das Leben geht weiter. Unser Leben ist in der Hand Gottes. Als meine Mutter mit 34 Jahren gestorben ist, da war ihr Tod eine Feier. Eine Feier, denn sie wusste, wohin sie geht. Ich habe das neulich unserer Gemeinde gesagt, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich liebte meine Mutter sehr, aber ich habe nie wirklich getrauert im Sinne von, Gott, wo bist du und warum lässt du das zu? Denn Gott hat sich wirklich übernatürlich um uns gekümmert. Er hat unser Herz versorgt. Er ist da in der Stunde der Not. Andere Menschen trauern, das ist auch okay. Und da ist es auch gut zu wissen, Gott ist da. Halleluja. Selbst wenn mein Baby von mir genommen ist. Wir haben neulich einen 18-Jährigen beerdigt. Das ist hart. Wenn du siehst, da ist ein junger Mann, der möchte Jugendleiter werden, der möchte Gott dienen. Und dann fährt er zur Arbeit Glatteis und es dreht ihn um und ein anderes Auto fährt rein. Und dann sind 300 Menschen, er ist aus dem Dorf da und alle stellen die Fragen, wozu das Ganze? Und dann kannst du als Pastor sagen, du verstehst es nicht. Aber eins weißt du, dass dieser Kerl dorthin ist, wo wir eigentlich alle hin gerne hinwollen. Und dass dieser Kerl, egal warum wir es verstehen oder nicht verstehen, eine Botschaft uns hinterlässt. Er lebte für Gott. Gott war ihm so wichtig. Und weil er für Gott lebte, war sein Tod letztendlich keine Katastrophe. Nein, es war keine Katastrophe. Seine Mutter ist zum Glauben gekommen, seine Schwester ist zum Glauben gekommen. An der Beerdigung wusste ich das schon. Damals waren die alle noch nicht gläubig. Und ich dachte manchmal, ich verstehe den Weg Gottes nicht. Muss dieser Preis bezahlt werden? Nein, er muss nicht bezahlt werden. Und dann sagte seine Mutter zu mir, David, du weißt gar nicht, was für innere Kämpfe mein Junge hatte. Vielleicht ist es für ihn gar nicht so schlecht gewesen zu gehen. Aber menschlich kannst du es nicht verstehen. Und dann zu merken, dass Gott auf krummen Wegen gerade schreibt. Amen. Dieser Junge war gestorben. Tot. Mit dem Rettungshubschrauber zur Klinik. Eine sehr große Gemeinde, aus der sie kamen. Sehr bekannte Gemeinde Mosaik in Los Angeles. 100 Menschen treffen von der Gemeinde ein und sie beten für dieses tote Baby. Und das Wunder geschieht. Das Baby lebt weiter. Halleluja. Ist das nicht genial? Wer möchte sowas nicht erleben? Am nächsten Sonntag zeigen alle auf das Baby. Das Baby sitzt mit dem Missionsehepaar da und es lebt. Auferstehung, Lazarus, er lebte. Aber vorher hat er Tod erlebt. Gott arbeitet an uns und er lässt Not zu. Samuel Peter Schmidt ist ein Gastprediger hier in eurer Gemeinde, auch bei uns. Wir lieben ihn. Wenn er kommt, dann feiern wir ihn. Und sein Vater hat Gott erlebt auf eine ganz besondere Art und Weise. Er hatte eine Zeit, da war die Gemeinde etwa so groß wie hier. 280 Teilnehmer, 280 Gottesdienstbesucher. Und Jean-Peter Schmidt hatte die Vision, dass sie zwei Gemeinden gründen und dass sie doch eine Gemeinde bleiben. Und irgendwann kamen seine geistlichen Kinder nach Hause und sagten, Jean, das ist ja nett, was deine Vision ist, wir haben eine andere Vision. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Wir wollen nicht jeden zweiten Sonntag bei euch feiern. Ja, wir haben viel von dir profitiert, aber jetzt ist okay. Und wie es hier rein menschlich gesehen, kannst du das verstehen? Ich würde wahrscheinlich genauso argumentieren. Wir sind gerade dabei, drei Gemeinden zu gründen oder neu zu gründen. Und unser Ziel ist es nicht, sie abhängig von uns zu machen, sondern sie sollen selber groß werden, selber stark werden. Aber hier war die Vision da. Und Jean-Peter Schmidt sagte, ich habe das auf dem Herzen, lass uns beten. Und die jungen Leiter, seine geistlichen Söhne, sagten, nein, wir brauchen nicht beten. Die Würfel sind gefallen, wir brauchen nicht beten. Und Jean sagte, bitte lass uns doch beten. Und sie sagten, nein. Und dann kamen sie zusammen und am Abend davor betet Jean-Peter Schmidt und sagt, mein Herr und mein Gott, es ist dein Werk, es sind deine Kinder, was sollen wir tun? Wie lautet dein Wille? Und er sagt, mitten in der Nacht wurde ich plötzlich geweckt. Und ich sah einen Nachttraum oder eine Vision. Aber nicht einen Traum, sondern er war wach. Und in dieser Vision sieht er eine riesige Halle voller Menschen, die Gott anbeten. Riesige Halle voller Menschen, die Gott anbeten. Und wenig später sieht er Hauskreise oder Hausversammlungen. Und mit dieser Vision gestärkt geht er zu seinen geistlichen Söhnen und sagt, Gott hat zu mir geredet. Das ist der Plan Gottes. Und sie sagen, ja Jean, wir glauben dir. Das ist dein Plan. Ist das logisch? Das hast du uns schon vorher gesagt. Jetzt hat Gottes Reden nur das bestätigt, was du gerne hättest. Ohne uns. Am nächsten Sonntag traf sich die 280 Mann große Gemeinde mit 50 Mann. Stellt euch mal vor, nächsten Sonntag wären 50 Mann hier. Was für ein Trauerspiel, oder? Ich weiß nicht, was Michael, wie... Sehr unvorstellbar. Wo sind all diese Leute her? Was für eine Enttäuschung. Aber Gott hatte gesprochen. Und dieser alte Pastor sagte, okay, ich hatte wenigstens das Bedürfnis, ein paar Stühle rauszustellen. Denn das war so komisch, mit so wenigen in diesem großen Raum. Und es war damals schon ein großer Raum. Seine Frau sagte, wenn Gott geredet hat, dann stellen wir hier keinen einzigen Stuhl raus. Gott hat doch geredet. Und entweder hat er geredet oder hat er nicht geredet. Und dann sagten sie, sie erlebten quasi über Nacht, wie Menschen kamen von überall. Und aus dieser 50-Mann-Gemeinde wurde in ein paar Jahren eine über 2000-Mann-Gemeinde. Warum? Und heute ist sie noch viel, viel größer. Und sie erreicht über 10.000 Menschen jeden Sonntag. Warum? Weil Gott geredet hat. Also, wenn Not da sind, lass uns nicht verzweifeln, sondern lass uns sie positiv annehmen, denn Gott ist für uns. Er arbeitet an dir. Er arbeitet an mir. Der dritte Gedanke, der ist ganz einfach. Gib die erdrückende Last bei Gott ab, denn er sorgt für dich. Petrus sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Wer seine Sorge Gott gibt, der unterstellt sich der Sorge Gottes. Der unterstellt sich der Fürsorge Gottes. Wer seine Sorge Gott gibt, der sagt, Gott, du bist mein Vater und du sorgst für mich. Und das ist der Knackpunkt. Wer ist Gott für dich? Ich habe das gestern gepredigt und ich habe so eine Leidenschaft im Leben, den Menschen ein Bild zu zeichnen, wer Gott wirklich ist. Und ich finde, niemand hat es so getan wie Jesus. Jesus spricht von dem Vater im Himmel und alle lieben den Vater im Himmel, oder? Weil dieser Vater im Himmel so gut ist für uns, so gut zu uns. Und er ist unser Vater. Wenn ihr betet, sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Halleluja. Du sorgst für mich. Jesus hat kein komisches Bild von seinem Vater gezeichnet, sondern ein Bild eines Vaters, der uns liebt, bedingungslos. Und ich habe einen Herzenswunsch, dass wenn die Menschen mich predigen hören, sie genau diesen Vater im Himmel dahinter sehen, der für uns ist. Amen. Und Jesus sagt, euer Vater ist für euch. Macht euch keine Sorgen, er sorgt für euch. Demütigt euch unter die mächtige Hand. Es bedeutet, dass du nicht mehr Chef bist. Es bedeutet, dass du Gott dein Leben anvertraust. Bedeutet, dass du Gott zutraust, dass er in der Lage ist, dir zu helfen in der Not. Und dann wird Jesus sehr konkret, die Verse haben wir gerade vorhin gelesen. Ich fasse die mal zusammen. Erstens, sorg dich nicht, denn Gott sorgt für dich. Zweitens, sorg dich nicht, denn deine eigene Sorge bringt dir gar nichts. Gar nichts. Sie raubt nur Kraft und Freude. Deine eigene Sorge bringt unter dem Strich gar nichts. Ich habe gerade gehört, meine Tochter hat Fieber. Jetzt kann ich mich sorgen und denke, oh, wird meine Frau klarkommen mit den Kindern und in dieser Not und so. Oder ich kann mit meiner Sorge zu dem gehen, der für mich sorgt und sagt, Gott, egal was geschieht, du bist da und ich bringe dir meine Sorge. Ganz konkret. Und dann weiß ich, mein Leben oder das Leben meines Töchterchen ist in der Hand Gottes. Drittens. Jesus sagt, jeder Tag ist seine Plage genug. Jesus sagt nicht, das Leben ist easy, cheesy, freezy und alles wird super und alles ist rosarot und wir reiten auf Wolken den Himmel entgegen. Kennt ihr dieses Bild, ihr lieben Charismatiker? Kommt zu Jesus und alles wird toll. Das Bild zeichnet Jesus an keiner Ecke. Überhaupt gar nicht. Er sagt, der Weg ist steil und dornig und schmal. Und wenige gehen diesen Weg. Und da sind viele, viele Widersacher. Und es gibt einen Versucher. Es gibt jemanden, der einen negativen Plan für dein Leben hat. Es gibt einen Feind, der kommt zu stehen, zu verderben, zu töten. Aber ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben im Überfluss. Halleluja. Jeder Tag hat seine Plage. Das bedeutet, es gibt die Herausforderung heute. Und fast jeder Tag für mich ist ein Tag der Plage. Das heißt nicht, dass ich sage, oh, aber es gibt Nöte, es gibt Herausforderungen, es gibt schwerste Arbeit. Dann bist du schon lange fertig mit deiner Arbeit und als Familienvater beginnt die Arbeit erst. Dann kannst du nicht sagen, sorry, ich bin gerade zu Ende, sondern du bist Vater, oder? Und ich spreche hier zu vielen Vätern, vielen Müttern. Und ich kann euch sagen, meine Frau sagt es mir manchmal, du hast wirklich den leichten Part erwählt. Und das stimmt. Sie hat seit 13 Jahren schlechte Nächte. Wir hatten fast immer Babys, die einfach gekommen sind. Es sind immer Kleinkinder. Also in der Nacht gekommen sind. Da gibt es vielleicht gute Ratschläge, ja? Aber die Nächte waren nicht besonders gut. Ihr lieben Mamis, schwerste Arbeit, jeden Tag. Ich habe gerade ein paar Mamis da hinten bewundert. Vier kleine Knirpse um sich herum. Und ich denke mir, oh Mann, ich bewundere euch Frauen, echt. Gott hat euch wunderbar geschaffen und euch Nerven gegeben, die, glaube ich, kein Mann hat. Also hätte ich das zu erdulden, eine schlechte Nacht und ich bin die halbe Portion, zwei schlechte Nächte und du willst mir lieber nicht begegnen. Und meine Frau, so viele schlechte Nächte und in all dem strahlt sie Liebe Gottes aus. Warum? Weil Gott da ist. Amen. Weil er sehr lebendig ist und seine Kraftquelle da ist. Der vierte Gedanke und damit komme ich zum Schluss. Fang an, in und für die Herausforderungen zu danken. Und das ist ein bisschen kompliziert. Denn in den Herausforderungen zu danken, da sind wir vielleicht noch einverstanden. Für sie zu danken, Da sagen wir, musste sein. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich stimmt. Es gibt einen Theologen, der hat viele Bücher geschrieben. Und er hat wirklich so die Theologie der Dankbarkeit. Und er sagt, bitte lern das Prinzip, für alles zu danken. Und dann kann er dir eine Wundergeschichte nach der anderen erzählen, wo Menschen Wunder erlebt haben, wo sie anfingen, in der Not, sogar für die Not zu danken. Ich weiß nicht, ob die Bibel das wirklich sagt. Was die Bibel sagt, ist 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Warum dankbar sein? Wisst ihr, Dankbarkeit ist eine Zierde, eine Schönheit. Wer von den Damen möchte gerne schön sein hier? Wer hat sich geschminkt heute Morgen? Hey, meine Frau schminkt sich oft und das ist schön. Ich freue mich, wenn sie sich schminkt. Ich freue mich, wenn sie sich hübsch macht. Sie sagt mir manchmal, warum soll ich mich immer hübsch machen? Du läufst rum wie ein Bettler, ja? Und dann soll ich mich immer ja, sie soll schön sein für mich. Ihr versteht ja schon, die Rollenverteilung ist ein wenig unfair an dieser Stelle. Aber wir wollen doch gerne hübsch sein. Ach, selbst die Männer. Wenn ich mir die jungen Männer anschaue, dann denke ich mir, oh, wo sind die Männer geblieben? Es fehlt noch, dass sie nicht anfangen, sich zu schminken, so wie sie rumlaufen. Ja, aber sie wollen auch hübsch sein. Aber ich kann euch sagen, es gibt eine Schönheit, die tausendmal schöner ist als jede Schminke. Und das ist Dankbarkeit. Das ist Freude. Das ist Fröhlichkeit. Ich kenne Menschen, die haben alles. Nur eins fehlt ihnen, Dankbarkeit. Und du möchtest keine Sekunde mit diesen Menschen zusammen sein. Sie haben alles und sie sind unangenehme Menschen, weil sie undankbar sind. Und es gibt Menschen, die haben wirklich gar nichts. Ich habe gerade eine Mail bekommen von meinen Eltern, die waren gerade bei den Pygmäen und waren so erschrocken und sagten 30 Jahre später, 20 Jahre später, nachdem wir zum ersten Mal bei ihnen waren und sie das Evangelium angenommen haben und zum Glauben gekommen sind. Und nach 20 Jahren haben sie immer noch Jesus im Herzen und lieben Jesus, aber ihr Umstand hat sich gar nicht verändert. Sie leben immer noch genauso bettelarm wie vor 20 Jahren. Sie werden immer noch ausgebeutet. Und du hast wirklich gemerkt, wie ärgerlich sie waren über die Menschen, über die Zustände. Diese Menschen sind wirklich verlassen und verraten von niemandem. Niemand ist da für sie. Aber sie haben Gott in ihrem Herzen. Und wisst ihr, was sie auch noch haben? Sie sind immer noch dankbare Menschen. Und das gibt ihnen eine Schönheit, eine Zierde, die keine Schminke und kein Weight Watchers und kein ich weiß nicht was dir geben kann. Eine Schönheit, die wirklich echt ist. Dankbarkeit ist der Wille Gottes und der Wille Gottes ist immer gut. Amen. Wer Dank sagt, der füllt seinen Mord, der füllt seinen Mund und ein gefüllter Mund kann nicht gefüllt werden mit etwas anderem. Wenn ich anfange, Gutes zu reden, dann kann ich nicht gleichzeitig mich beklagen. Deswegen ist es so gut, nicht nur dankbar zu sein, sondern Dankeschön zu sagen. Seinen Mund zu füllen mit Lob. Wenn ihr rausgeht und ihr seht Gutes, sagt doch mal Dankeschön für die Kindermitarbeiter, für die Technik. Ihr habt eine tolle Technikabteilung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Ihr habt echt voll die Freaks hier. Seid mal dankbar dafür. Das ist der Hammer. Wer Dank sagt, bewahrt sein Herz vor Bitterkeit. Und Bitterkeit ist was ganz Hässliches. Kennt ihr bittere Menschen? Ich kenne zu viele davon. Und ich bete immer wieder, Gott, bewahr mein Herz vor Bitterkeit. Und ich habe manchmal Grund, bitter zu sein. Das Leben ist nicht nur leicht. Das Leben, wenn es irgendjemand gab, der Grund gehabt hätte, bitter zu sein, dann doch Jesus, oder? Er tat nur Gutes. Und am Ende verleugnet, verraten, im Stich gelassen. Am Ende von dem Volk, das er gespeist hat, das ihn zum König krönen wollte. Sie rufen laut, kreuzigt ihn. Wisst ihr, Jesus hatte allen Grund, bitter zu sein. Aber er ist nicht bitter geworden. Halleluja. Sondern betet immer noch für diese Menschen. Rechne ihnen ihre Schuld nicht zu. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich denke mir, sie wussten doch genau, was sie taten, oder? Und Jesus betet, er ist ihr Anwalt, der Anwalt für die Menschen, die ihn gerade ans Kreuz nageln. Wisst ihr, solche Gefühle habe ich selten. Wenn Menschen dabei sind, mich ans Kreuz zu nageln, dann denke ich, ihr könnt nicht mal alle. Und dann denke ich an Jesus und denke, oh wei, Jesus lebt es anders. Und ich wollte doch so sein wie er. Und es holt mich immer wieder neu ein, zu sagen, Gott, deinen Weg will ich gehen. Weil Dankbarkeit, ungeachtet deiner Umstände, dich verändert. Wenn du dankbar bist, die Umstände mögen genau dieselben sein, aber es verändert dich. Halleluja. Und Gott geht es um dein Herz. Die Umstände sind ihm erstmal relativ egal. Es verändert dein Herz. Halleluja. Und der fünfte Schritt, und der ist auch noch wahr, Dankbarkeit verändert sogar die Umstände. Und das ist krass. Paulus und Silas im Gefängnis. Und sie fangen an, Gott zu loben um Mitternacht. Ich kann mir vorstellen, Vater hat neulich eine Predigt darüber gehalten, wie sie Stunde für Stunde alles Mögliche taten, voller Ärger, voller Zorn. Aber irgendwann kamen sie zu dem Punkt, dass sie anfingen, Gott zu loben in dieser Not. Und da geschieht das Wunder. Amen. Wir müssen nicht Gott immer loben im Sinne von Hauptsache, wir loben Gott, ja? Es gibt so eine Frömmigkeit, die nicht echt ist. Sei ehrlich, die Psalmisten waren ganz ehrlich. Aber lerne zu diesem Punkt zu kommen, dass du Gott lobst. Und du wirst erleben, dass Gott eingreift in deinem Leben. Der letzte Gedanke ist, Gott ist immer noch Gott. Gott schenkt eine Lösung. Er schenkt einen Ausweg. Amen. Amen. Wir wollen beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass es wirklich deine Gedanken sind, die wir gehört haben. Deine Worte. Das sind Worte, die du vor 2000 Jahren so klar in das Herz der Menschen geflüstert und geschrien hast und gepredigt hast und gezeichnet hast. Und du hast so viele Werke getan, die diese Worte gerade unterschrieben haben. Du hast immer bewiesen, dass du nie zu spät kommst. Selbst dort, wo du angeblich zu spät kamst, wie bei Lazarus, war es erst recht nicht zu spät, sondern es war die Stunde des größten Triumphes, die Stunde des Zeichens, wer du wirklich bist, der große König, der große Gott, die Auferstehung und das Leben. Und Jesus, egal was kommt in unserem Leben, wir danken dir so sehr, dass wir diese Hoffnung des Lebens haben. Wir danken dir so sehr, dass selbst der Tod keine Katastrophe für uns ist, sondern ein Übergang in die Wirklichkeit, ein Übergang in das Leben ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Geschrei, in das Leben bei dir, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, das du bereitet für die, die dich lieb haben. Jesus, ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich auf diesen Tag, wo es keine Nöte und Herausforderungen mehr gibt. Ich freue mich auf den Tag, wo ich deine Schönheit sehen darf, wo ich selber in Schönheit erstrahlen darf, wo alles nur noch Schönheit ist, wo die Musik so schöne Musik hier auf Erden ist und wir lieben Musik, wo die Musik erklingt in Tönen, die wir uns gar nicht vorstellen können, wo die Farben einen Glanz gewinnen, wie wir sie noch gar nicht kennen. Jesus, wir danken dir für den Himmel. Und wir danken dir, dass du so gerne möchtest, dass wir Menschen dort landen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Und wir danken dir, dass du in dieser gebrochenen Zeit, in der wir jetzt leben, immer wieder deine Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke leuchten möchtest. Immer wieder dein Herz offenbaren möchtest. Immer wieder deine Kraft uns kundtun möchtest. Immer wieder uns zeigen möchtest, dass du da bist. Dass es wirklich wahr ist, dass dir gegeben ist. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Halleluja. Ich möchte einige Fragen heute Morgen stellen in diesem Raum und auch ihr, die ja beim Internet zugeschaltet seid, ihr dürft gerne zuhören und ihr dürft vor allem gerne reagieren. Wer möchte ganz neu lernen, seine Sorgen auf Gott zu werfen? Wer möchte sich unterordnen und wer möchte sich der Sorge Gottes anvertrauen und sagen, Gott, ich sorge mich so viel, dabei sorgst du doch dich für mich. Das heißt nicht, dass wir sorglos in den Tag hineingehen oder verantwortungslos. Wir dürfen unsere Arbeiten tun. Jeder Tag hat seine Plage. Aber das bedeutet, dass dieses Wesen der Sorge, dieses Umtriebensein, nachts im Bett zu liegen und über dieselben Gedanken zehnmal nachzudenken, dass wir sie abgeben bei dem, der für uns sorgt. Darf mal eure Hände sehen, ihr, die das tun wollt, die ihr sagen wollt, und ich sorge mich nicht, denn Gott sorgt für mich. Ich lege mein Leben wirklich in die Hand Gottes, der für mich ist. Halleluja. Die zweite Frage ist, wer von uns möchte lernen, Herausforderungen dankbar anzunehmen, positiv anzunehmen, weil er merkt, diese Herausforderungen sind nicht da, um uns zu brechen, sondern sie sind da, damit wir erstrahlen, damit dieser Goldklumpen schön wird, ein goldener Ring erstrahlt in seiner Schönheit, damit dieses Pferd endlich nützlich wird und uns Menschen trägt und zu etwas Sinnvollem dient. Darf ich da eure Hände sehen, ihr, die ihr sagen wollt, und wir wollen Herausforderungen gut annehmen, dankbar annehmen, auch wenn sie uns herausfordern, wie das Wort sagt? Halleluja. Wer ist unter uns, ich möchte alle Augen geschlossen wissen, wer ist unter uns, der steckt so wirklich in der Mangel Und es fühlt sich vielleicht so wie ein Fleischstück, das durch diesen Wolf getrieben wird. Und du denkst, eigentlich bleibt mir nichts außer Gott. Und du möchtest ganz neu, dass Gott dir zuruft und ich bin da in deiner Not. Und ich liebe dich und ich kämpfe für dich. Und du wirst die Auferstehung erleben. Du wirst nicht nur Tod erleben, sondern Tod und Auferstehung. Denn ich möchte die Kraft der Auferstehung kennenlernen. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Gibt es hier Menschen? Halleluja. Gott, und wir wollen gemeinsam für jene gerade jetzt beten, die sich gemeldet haben. Und Jesus, du kennst ihre Kämpfe. Ich kenne sie nicht. Aber ich möchte dich so sehr bitten, dass sie jetzt gerade jetzt in diesem Moment spüren, wie du da bist und wie du für sie sorgst und wie du in dieser Stunde der Not ihr Begleiter bist, wie du ganz nahe kommst mit deiner Kraft, mit deinem Frieden, mit deiner Liebe. Und ich möchte dich auch bitten, dass sie die Stunde des Sieges auch erleben, dass sie nach dem Tod die Auferstehung sehen, dass sie nach dieser Not erleben, wie sie von Sieg zu Sieg gehen. Von Herausforderung zu Herausforderung, aber auch von Sieg zu Sieg. Halleluja. Und die letzte Frage, das ist vielleicht die allerwichtigste, weil sie immer die wichtigste Frage ist. Wer möchte Gott sein Herz schenken? Und die teile ich mal in zwei. Wer möchte zuerst Gott sein Herz schenken? Wessen Herz gehört noch nicht ihm? Wessen Leben gehört noch nicht Gott? Und du möchtest heute sagen, Gott, ich vertraue dir ganz bewusst mein Leben an. Dann darfst du dich auch mal melden, dort wo du bist. Sagen, Jesus, hier, dir will ich nachfolgen. Halleluja. Noch jemand? Halleluja. Noch jemand? Hey, super. Noch jemand? Noch jemand, der sagen möchte, hier bin ich, Gott, dir will ich nachfolgen? Und jetzt, Dankeschön, danke. Und jetzt die zweite Frage davon. Wer möchte einfach sein Herz Gott schenken? Wisst ihr, ich darf jeden Tag ganz neu mein Herz meiner Frau schenken. Sie ist eine wunderbare Frau. Aber ich will es auch ganz bewusst tun. Und ich freue mich, wenn meine Frau es mir tut. Wenn meine Frau nicht nur sagt, ja, du bist halt mein Mann, sondern wenn meine Frau sagt, hey, ich liebe dich und ich würde dich jeden Tag wieder heiraten, so darf ich auch Gott sagen, hey Gott, ich folge dir nach und ich liebe dich. Sind ihr Menschen? Dann darfst du auch nochmal deine Hand heben. Halleluja. 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 Dieser Stelle würde ich sagen, kommt das Lobpreisteam nach vorne und ich möchte ganz bewusst dem Michael mal das Mikrofon übergeben. Amen.